RD. Und es geschieht jetzt. Jüdisches Leben nach dem 7. Oktober. Wie sieht das aus? Wir haben heute ein Buch, das aufrüttelt und viele Zwischentöne und Zwischenräume aufzeigt. Ein Buch, das Menschen erzählen lässt. Von einem Autor, der seit vielen Jahren aus einem und über ein Land schreibt, das sich aktuell in einem Vielfrontenkrieg befindet und dessen Menschen leiden. Heute geht es um jüdisches Leben in Israel und Deutschland, über eine ganz andere Welt und ganz andere Alltage seit dem 7. Oktober 2023 nach dem terroristischen Überfall der Hamas auf Israel. Die Folgen sind selbst über ein Jahr danach nicht absehbar. Der Schriftsteller Marco Martin, er schreibt seit vielen Jahren aus und über Israel, über jüdisches Leben und Kultur, über Literatur und Tel Aviv und vieles mehr. Und für sein aktuelles Buch Und es geschieht jetzt, so heißt es, hat er Menschen getroffen, ihnen zugehört und aufgeschrieben, was sie und auch ihn bewegt. Marco Martin ist ein schreibender Reporter, kann man sagen. Wir beide kennen uns auch von gemeinsamen Recherchereisen und ich darf ihn heute Morgen in Berlin begrüßen. Guten Morgen, Marco.
Ja, schönen guten Morgen.
Du hast mal gesagt, dieses Buch ist mein schwerstes bislang, aber ich musste schreiben und erzählen. Warum?
Weil ich diesmal nicht quasi aus dem Vollen schöpfen konnte, mich nicht erfreuen konnte an einer gelungenen Formulierung, an der Beschreibung dessen, was ich vor dem inneren Auge habe, nachdem ich es gesehen und erlebt habe, weil der Schrecken und der Terror, den die Hamas verursacht hat am 7. Oktober, etwas verbieten, nämlich es verbietet sich ein Schönschreiben. Es verbietet sich aber auch, zumindest für mich, aus der Distanz eine Totenklage, die ich als anmaßend empfunden hätte, weil ich kannte von den 1200 Ermordeten und den über 250 Geiseln niemand, aber viele meiner Freunde in Israel kannten diese Menschen, und darüber zu schreiben war etwas sehr Schwieriges. Du siehst, ich bin selbst beim Antworten jetzt noch etwas zögernd. Das geht mir nicht leicht über die Lippen, weil immer im Hinterkopf war, es sollte keine Anmaßung sein, keine Übergriffigkeit. Ich bin in diesem Buch nur präsent als der Chronist. Ich möchte mich nicht zwischen die Lesenden und die Geschichten der Überlebenden und ihrer Freunde und Verwandten hineindrängeln.
Du hast Angst und Schrecken schon erwähnt. Man kann diesem Buch sehr deutlich entnehmen, wie sich beides eingenistet hat bei Jüdinnen und Juden in Israel, aber vor allen Dingen auch in Deutschland, in Berlin. Da spielen ja auch einige der Geschichten. Wann ist dir das denn auch persönlich im Freundeskreis klar geworden, was sich da verändert hat oder was da gerade am Wirken ist?
Also es war mir sofort klar durch die Kontakte, durch die Nachrichten, die hin und her gehen. Und dann war natürlich für mich auch sofort klar, es gibt zumindest für mich gefühlt eine Notwendigkeit, dass ich darüber etwas schreibe. Und so hat sich dann dieses Buch strukturiert. Die ersten Wochen und Monate nach dem 7. Oktober, der erste Teil, der zweite Teil, das Frühjahr 2024. Und der dritte Teil, Sommer 2024, obwohl, du hattest es ja auch schon angedeutet, das Buch keine Chronik ist. Es ist auch keine 1:1 Nachzeichnung dessen, was geschehen ist, sondern der Versuch eines Sondierens, was sich auch an emotionalen Erschütterungen jenseits der großen Schlagzeilen manifestiert in den Gefühlen und im Alltagsleben meiner Freunde hier in meiner jüdischen Freunde hier in Deutschland und in Israel. Und über die Monate hinweg gab es da natürlich auch immer wieder Entwicklungen, ist ein euphemistisches Wort, ein Auf und Ab. Und ich habe dann versucht, in den Gesprächen, die auch Gespräche sind, keine Interviews, dem nachzuspüren.
So gesehen für unsere Sendung ein eher untypisches Sachbuch in Anführungszeichen, aber doch spiegelt es natürlich auch ganz aktuelle Diskussionen wider. Und ganz aktuell seit dieser Woche gibt es eine Resolution gegen Antisemitismus in Deutschland. Nach fast einem Jahr haben sich die Ampelparteien und die Union auf diese Resolution zum Schutz jüdischen Lebens geeinigt. Nach fast einem Jahr, habe ich schon gesagt. Wie siehst du das?
Ja, ich glaube, dass die politische Klasse, ich nehme jetzt die, ich meine jetzt die demokratischen Parteien, was Antisemitismus betrifft, schon sehr klar sind. Die Frage ist, diffundiert das auch in die Gesellschaft? Im Kulturbetrieb würde ich da schon mal ein großes Fragezeichen setzen. Nach dem 7. Oktober war ein dröhnendes Schweigen vieler Institutionen zu vernehmen. Und das Schweigen war auch deshalb so dröhnend, weil diese Institutionen, also die sogenannte Hochkultur und auch die Clubkultur, man darf ja auch nicht vergessen, dass bei dem Rave Festival in Reim über 300 Menschen, Frauen und junge Männer dahingeschlachtet wurden, dass auch die Clubszene schweigend war und das bei in einer Kulturwelt, die sonst mit Hashtags gegen Diskriminierung, gegen Rassismus, gegen Homophobie etc. immer sehr präsent ist, zum Glück sehr präsent ist. Aber gerade da, als es um ermordete Juden und Jüdinnen ging, und zwar nicht vor 45, die man dann pflichtgemäß betrauern kann, sondern heute und jetzt, da war dieses Schweigen. Und da glaube ich, es gibt da eine emotionale Hartleibigkeit, auch einen als Israel-Kritik kaschierten Judenhass, den auch die bestgemeinte Definition einer Bundestagsmehrheit nicht ausbalancieren kann. Ich glaube, es braucht eine gesamtgesellschaftliche Debatte. Und Deutschland, das sich ja auch immer so, ich finde auch ein bisschen zu selbstgerecht, als Erinnerungsweltmeister geriert. Wir gedenken der Opfer des Nationalsozialismus und oftmals auch, befürchte ich, so ein bisschen zum eigenen Distinktionsgewinn nach dem Motto, ich gedenke, also bin ich ein lupenreiner Demokrat. Gerade Deutschland und die deutschen Institutionen und die Gesellschaft sollte sich die Frage stellen, wie konsequent dieses nie wieder wirklich ist. Denn es geschah ja, dieses nie wieder ist ja wirklich jetzt, es geschah ja am 7. Oktober. Die größte Abschlachtung von Juden und Jüdinnen nach dem Holocaust. Und damit Schweigen zu antworten, beziehungsweise dann mit einem Ja, aber, wo dann die Ermordeten in Israel mit den Toten im Gazastreifen aufgerechnet wurden. Also das ist all das und du siehst, dass ich auch mit meiner Antwort kaum zu Ende komme. Es ist ein ganz gefährliches Geflecht und ich habe versucht, mit den Mitteln, die einem Schriftsteller und einem Essayisten zur Verfügung stehen, dieses Geflecht zumindest zu beschreiben.
Und es geschieht jetzt. So heißt das Buch von Marco Martin, erschienen bei Tropen. Und eine interessante Frage von Martin Rees schon gekommen. Vielen Dank dafür. Er würde ganz gerne wissen, du bist ja auch unterwegs, liest aus deinem Buch. Welche Rückmeldungen beziehungsweise welche Erfahrungen machst du denn, wenn du auf Lesereise bist? Er fragt ganz konkret, wer besucht diese Autorenlesung und wie ist dann die anschließende Fragerunde? Gibt es da auch für den Gast Anfeindungen?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Es sind Veranstaltungen, bei denen entweder die Polizei als Schutz da war. Das war vor 2 Wochen in Bremen bei der jüdischen Gemeinde, wobei die Polizeikräfte und die Leute in der jüdischen Gemeinde einander schon kannten. Also es ist Normalität, in Anführungsstrichen, dass jüdische Institutionen per Polizei geschützt werden müssen. Bei meiner Buchpremiere war es auch so. Es gab Taschenkontrolle für die, die in den Saal reingingen. Es blieb natürlich, was heißt natürlich, es blieb zum Glück alles gewaltfrei. Aber so etwas erlebe ich zum ersten Mal dann auch bei anderen Lesungen, dass man sagt, Polizei und Staatsschutz ist informiert. Und was die potenziellen Störaktionen betrifft, das sind natürlich nicht nur übliche Verdächtige, an die man jetzt denken könnte, alte und neue Nazis. Es sind eben auch sich als links verstehende, ich würde sagen missverstehende, pro-palästinensische Aktivistinnen, obwohl dieses pro-palästinensische ich auch mit einem Fragezeichen versehen würde, denn das Leiden der Zivilbevölkerung unter der Terrorherrschaft der Hamas wurde von diesen Leuten vorher nie thematisiert. Aber das jetzt nur in Klammern. Ansonsten,
darüber werden wir auch noch
darüber
sprechen.
Darüber werden wir dann auch noch sprechen. Was das Publikum betrifft, und ich komme jetzt nochmal auf diese interessante Frage zurück, sehr aufmerksam, einfühlsam, konkrete Fragen, aber alle im Publikum über 60 oder über 70. Und da merke ich schon, oder ich hab die ungute Vermutung, dass die Erinnerung an den Holocaust und auch das spezielle Verhältnis zwischen Deutschland und Israel jetzt als Thema, sage ich mal, für eine jüngere Generation vielleicht gar nicht mal Priorität hat, es sei denn, sie sehen sich als Aktivisten und demonstrieren dann gegen Israel. Also alles eher ältere Leute. Ich hatte das schon so ähnlich erfahren bei der ersten Demonstration nach dem 7. Oktober vor dem Brandenburger Tor. Da hatten wir aufgerufen, das junge Forum der deutsch-israelischen Gesellschaft. Es kamen Menschen aus der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, sehr viele Juden und Jüdinnen, und die Mehrheitsdeutschen waren dann schon eher abwesend und von den Jüngeren sowieso. Und ich sehe das natürlich, ja, ich sehe das mit großem Unbehagen.
Nehmen wir doch mal ganz konkret eine der Personen, die in deinem Buch auftauchen, Adi. Sie lebt in Berlin, hat einen Sohn. Und ganz kurz zusammengefasst, seit diesem Tag ist natürlich alles anders, auch für sie und ihre Familie. Eine gewisse Uhrzeit spielt da eine Rolle, die in all diesen Geschichten wieder vorkommt. 6.28 Uhr, 7. Oktober 2023. Was hat sich, wenn man es kurz zusammenfasst, für diese Familie verändert?
Also Adi ist Israelin und sie lebt mit ihrem deutschen Mann in Berlin und dem gemeinsamen Sohn. Was sich verändert hat, dass die Landschaft ihrer Kindheit, nämlich das Städtchen Sderot, zu einer Todeszone geworden ist. Und sie lange nicht wusste, ob ihre Eltern in ihrem kleinen Häuschen in Sderot wirklich sicher sind und überleben werden, während durch die Straßen die Trucks, die Pickups der Hamas fuhren. Viele ihrer Freunde, Lehrerinnen, entweder zu Geiseln gemacht oder ermordet, da hat sich etwas verändert. Und vorbei ist auch dieses Grundvertrauen, hier in Deutschland angenommen worden zu sein. Sie beschreibt, dass in den ersten Tagen sie wie vereist war und es kam kein an den Schultern fassen und keine empathische Nachfrage von Seiten der Nachbarn, mit denen man doch eigentlich ein gutes Verhältnis hatte und sich gegenseitig einlieh zu den Kindergeburtstagen und so weiter. Und da kam nichts. Sie musste dann den ersten Schritt gehen und dann tauten sozusagen die Nachbarn auf und sagten, ja, wenn wir das gewusst hätten, dass du auf unsere Reaktion und unsere Empathie wartest, dann hätten wir doch durchaus. Und da ist sehr vieles zerbrochen, gerade bei Adi, die eine sehr lebenszugewandte junge Frau ist. Wie sie aber dennoch da rauskommt und nicht in Schockstarre verharrt und was sie stattdessen tut, um anderen zu helfen, da können wir dann vielleicht später nochmal drauf zurückkommen.
Jetzt hat sich für sie und die Familie aber auch verändert, dass sie auf einmal in den Fokus gerät und nicht mehr so frei sprechen kann, wie sie das vorher getan hat, und auch ihrem Kind oder den anderen Kindern muss man dann sagen, sprich kein Hebräisch mehr auf deutschen Straßen.
Ja, das ist der Fall, dass sie in den ersten Tagen ihren Sohn nicht in den Kindergarten geschickt hat und Freundinnen von ihr, die schulpflichtige Kinder hatten, ihre Kinder auch nicht in die Schule schickten. Und also bis zum heutigen Tag die Frage besteht, oder die Frage sich stellt in existenzieller Dringlichkeit, was ist mit den Kindern? Bringt man sie auf eine sogenannte gemischte Schule oder und mit dem Risiko, dass sie dort angefeindet werden als jüdische Kinder, oder bringt man sie in eine jüdische Schule, wo natürlich auch eine Traumatisierung möglich ist, wenn sie jedes Mal sehen, dass da Polizeifahrzeuge vor der Schule stehen. Und das ist Realität in Deutschland. Und sie hat natürlich auch mit antisemitischen Stimmungen in manchen Einwanderermilieus zu tun. Ich betone dieses auch und in manchen, um jetzt in keine Generalisierungen zu gleiten, denn diese Generalisierungen sind immer teuflisch, weil wir dürfen auf keinen Fall, und das haben ja auch meine jüdischen und meine israelischen Freunde gesagt, wir dürfen uns auf keinen Fall in einen Kulturkampf hineintreiben lassen. Auf der einen Seite die Juden, auf der anderen Seite die Muslime. Das wäre ganz, ganz teuflisch und würde unsere Gesellschaft von innen zerstören. Umso mehr ja auch Fakt ist, dass der sozusagen alte, der autochthone Antisemitismus ja auch nicht tot ist. Vor 5 Jahren gab es diesen versuchten Mordanschlag auf die Synagoge in Halle. Das war ein sachsen-anhaltinischer Attentäter, der dann also in die Synagoge nicht reinkam, auf das Innere eines Dönerimbiss geschossen hat und dort allerdings zwei sogenannte Bio-Deutsche traf. Also das heißt, der Hass hat verschiedene Gesichter, verschiedene Prägungen, und was wir tun können, ist das genau zu beschreiben, zu sezieren und jenseits von Verharmlosung und jenseits von Dämonisierung genau zu sein, um auch diesen Hass zu verorten, aber gleichzeitig dann auch zu sehen, was es für humane und effektive Gegenstrategien gibt.
Man hat den Eindruck, dass die jüdischen Gemeinden hier bei uns ihre Lage dramatisieren. Das gilt auch für Herrn Schuster. Was meint der Autor?
Also, die Frage geht nach den jüdischen Gemeinden, die laut dem Hörer ihre Lage dramatisieren. Herr Schuster, glaube ich, den Namen müssen wir nicht einführen, steht für die jüdische Gemeinde in Deutschland. Was entgegnest du dem Hörer?
Ja, ganz eindeutig, das Gegenteil ist der Fall. Es wird nicht dramatisiert, es wird geschildert, wie bedroht jüdisches Leben ist. Die Polizei Kräfte vor den jüdischen Institutionen kommen ja nicht zufällig dahin. Es wird nicht dramatisiert, und im Gegenteil, nicht nur, dass nicht dramatisiert wird, sondern die Lage beschrieben wird. Es wird auch nicht generalisiert. Die Dialogbereitschaft und die Dialogangebote gegenüber moderaten, friedenswilligen Muslimen, wo man davon ausgeht, dass das eben auch Zehntausende, Hunderttausende sind. Das ist auch ganz stark, und ich glaube, wenn sich jemand verantwortlich, rational und gleichzeitig die Hand ausstreckend verhält, dann sind es die jüdischen Gemeinden hier in der Bundesrepublik und in ganz Europa, und denen gilt natürlich mein absoluter Respekt.
Ich habe vorhin schon die Zeit genannt, 6.28 Uhr spielt eine ganz wichtige Rolle. Das ist der Zeitpunkt, wo am 7. Oktober dieser Überfall der Hamas auf Israel begonnen hat. Für viele deiner Protagonistinnen und Protagonisten ist das auch eine Sezierung nach Fakten, nach Uhrzeiten, nach WhatsApp-Nachrichten. Also wenn man sich das mal vergegenwärtigt, das hat sich so beschleunigt ab diesem Zeitpunkt und hat sich so eingefressen. Man kann es nicht generalisieren, aber wie gehen die Menschen damit um, dass seitdem so traumatische Erfahrungen auch abseits des wirklichen Geschehens, also in Deutschland beispielsweise, auf sie eingeprasselt sind? Und jetzt über ein Jahr danach haben wir immer noch eigentlich ungeklärte Situationen, vor allen Dingen, wie man damit umgehen soll.
Was ich erlebt habe, ist das Bemühen, und auch ich muss sagen, und es berührt mich sehr, das erfolgreiche Bemühen, um möglichst große Genauigkeit, Präzision. Es spielt eine Rolle, welche Uhrzeit, 6.28 Uhr, und was dann danach kam. Das heißt, in der Benennung eine Art Widerstandskraft zu finden, um sich nicht einquirlen zu lassen von diesem Mahlstrom der Ereignisse, der Schrecken, die scheinbar endlos zu sein scheinen. Und in Israel kommt dann noch hinzu, dass viele meiner Freunde natürlich weiterhin gegen Netanjahu auf die Straße gehen, wie sie zu Hunderttausenden vorher gegen Netanjahus Versuch einer autoritären Justizreform auf die Straße gegangen sind. Das heißt, im Angesicht des Verteidigungskrieges, das den Israel führen muss, weiterhin auch gegen die eigene Regierung kritisch zu sein und natürlich die Toten im Gaza, die natürlich die Hamas zuvörderst selbst zu verantworten hat, weil sie diese Menschen als Schutzschilder missbraucht. Aber trotzdem, diese Menschen, unschuldige Frauen und Kinder, sind am Schluss tot. Das auch mit wahrzunehmen und zu betrauern und nicht in einem Nebensatz einfach wegzuschieben, ich halte das für eine ungeheure menschliche Leistung, zu versuchen, diese Schrecken, Widersprüche, Ambivalenzen, Inkohärenzen, all das, was auf die Menschen sozusagen wie eine Lava zuströmt, zu versuchen, im Kopf zu ordnen und nicht nur im Kopf zu ordnen, sondern dann auch Handlungsmöglichkeiten zu entdecken, wie sie erstens weiter gegen die Regierung auf die Straße gehen können oder Flüchtlingen, den Binnenflüchtlingen in Israel helfen, weil wir dürfen ja nicht vergessen, es sind immer noch Zehntausende innerhalb Israels auf der Flucht, weil sofort nach dem 7. Oktober, einen Tag später, die Hisbollah vom Iran finanziert, von Libanon aus an Israel attackiert hat und ein Land mit 8 Millionen oder 9 Millionen Einwohnern hat jetzt 70.000 Binnenflüchtlinge, die im Norden nicht mehr leben können, gar nicht zu reden von den Menschen, die in die Kibbuzim im Süden noch nicht zurückkehren konnten. Wenn wir das mal auf Deutschland hochrechnen würden, kämen wir auf Zahlen, die, ich glaube, die Demokratie hier bald in Frage stellen würden. Und in Israel ist trotz all dieser Schrecken noch immer eine ganz starke Zivilgesellschaft und eine lebendige Demokratie. Und das ist auch etwas, was eine enorme Hoffnung gibt innerhalb all dieses Schreckens.
Du berichtest ja auch über junge Menschen, die natürlich auch als Soldatinnen, Soldaten in Israel einen gewissen Alltag haben, da reingewachsen sind. Und dieser Alltag hat immer die Überschrift, so habe ich den Eindruck, Bedrohung von Land und dem eigenen Leben. Also man wächst in Israel damit auf, man ist sich dessen bewusst und es definiert ja auch irgendwo die Menschen, die in diesem Land leben und damit zurechtkommen müssen, dass sie eigentlich permanent auch in einem Dilemma leben. Dieses Dilemma wird ja an mehreren Stellen auch thematisiert in deinem Buch.
Ja, es ist das Bewusstsein eines großen Dilemmas und dieses Bewusstsein fehlt mir natürlich bei vielen der Ohrensesselprediger außerhalb Israels, die jetzt sagen, Israel muss und dies und wenn dieses geschieht, wird dann jenes geschehen, ohne Kenntnis des Nahen Ostens. Israel ist von Nachbarn umgeben, die eben jetzt nicht so ticken wie Holländer, Tschechen oder Luxemburger, sondern ein uralter Judenhass, der zum Teil, und das dürfen wir auch nicht vergessen, in einem Zweiten Weltkrieg auch aus Richtung Deutschland noch befeuert wurde, um arabische Massen dann gegen die Briten auf die Straße zu bringen, mit dem sozusagen Triggerpunkt auf die Juden einschlagen zu können. Also es gibt da auch eine deutsche Verantwortung bei diesem angeblich rein genuinen muslimischen Judenhass. Das spielt eine Rolle und gleichzeitig natürlich die Besatzung. Die Besatzung, die, da kann man nicht darum rumreden, ein Unrecht ist und im Übrigen auch ein Unrecht ist, was Israel im Inneren vergiftet. Wenn wir jetzt die Tatsache haben, dass in der Netanjahu-Regierung mit dem Finanzminister und dem Innenminister zwei Rechtsradikale sitzen, die mit der Siedlerbewegung sehr stark verbunden sind, zeigt sich, dass das Illiberale, das Messianistische der Siedlerbewegung, nicht aller Siedler, aber schon der politischen Siedlerbewegung, hinein diffundiert in Kern Israel und dort die Demokratie gefährdet. Und Gleichzeitig kann man auch nicht sagen, einfach den Schalter drücken und alles wird gut. Denn wenn es einen unabhängigen Palästinenserstaat im Westjordanland gäbe, wo ist die Garantie, dass er sich nicht genauso entwickelt wie 2005 nach dem Totalabzug der israelischen Truppen aus Gaza, wo dann bereits 2 Jahre später die Hamas die Kontrolle übernommen hat. Das heißt, dieses Bewusstsein eines Dilemmas ist ganz stark. Und ich muss auch sagen, jetzt komme ich ja auch zum Ende, Ihre Frage beantworten. Und ich erwarte aber auch von Menschen, die sich hier zu Israel äußern, dass sie zumindest Israel ein Dilemma zugestehen, von hoher Warte aus hierzulande moralisiert wird.
Marco Martin bei Fragen an den Autor hier auf SR Kultur. Martin Rees hat auch nochmal eine Anmerkung geschickt über den Sicherheitsminister, du hast ihn gerade erwähnt, Itamar Ben-Gvir, dem untersteht die Polizei, der ist vorbestraft wegen Anstiftung zu rassistischer Gewalt und bekannt für seine Hetze gegen Araber, will nun die Todesstrafe einführen. Also nur mal eine Realität, eine weitere, die es in Israel gibt. Eine weitere Frage haben wir auch an dieser Stelle und die kommt von Werner Zapp. Vielen Dank dafür. Er möchte ganz gerne wissen, wie beurteilt der Autor das Verhalten, Reden, Empathie beispielsweise unserer Politiker in diesem ganzen Zusammenhang?
Ich würde sagen, was unsere Politiker getan haben an Reden war, salopp gesagt, okay. Mich interessiert dann eher die gesellschaftliche Ebene jenseits der Reden, wo sich ein Alltagsverhalten manifestiert und wo entweder Empathie oder Schweigen oder Relativieren des 7. Oktober um sich gegriffen haben. Wie gesagt, ich muss sagen, was die politische Klasse da gemacht hat, da kann man natürlich die eine oder andere Formulierung kritisieren oder sagen, das war zu spät, das war zu routiniert etc. Aber jetzt nur auf die Politiker zeigend, entweder mit Stolz oder mit Ärger, führt nicht weiter, weil wir leben ja, und mit wir würde ich jetzt schon einmal alle ansprechen, die jetzt zuhören oder die Mehrheit im Lande bilden. Wir sind keine Politiker, aber wir sind Menschen, wir sind Bürger und Bürgerinnen, und die Frage, wie wir uns im Alltag positionieren, ist für mich dann wirklich wichtiger und entscheidender als jetzt der Blick auf die sogenannte hohe Ebene.
Und die Staatsräson, die auch ganz gerne die Deutsche ins Feld geführt wird, wo findet die ihren Platz in dieser ganzen Diskussion?
Das sind natürlich große Worte und Staatsräson, wenn man solche Worte benutzt, kommt man dann auch sehr schnell in eine rechtliche Grauzone. Wobei ich aber auch nicht glaube, dass es so ist, wie die sogenannten Israel-Kritiker immer verlautbaren, Deutschland alles abnicken würde, was Israel tut. Das ist ja immer dieser Vorwurf. Die deutsche Politik hat seit Jahren, Jahrzehnten klargemacht, dass sie für eine Zwei-Staaten-Lösung ist. Deutsche Stiftungen sind in Israel, aber auch im palästinensischen Gebiet tätig, machen da eine sehr gute Arbeit, um die Zivilgesellschaften zu stärken. Also von deutscher Seite wird kein Öl ins Feuer gegossen, aber was es von deutscher Seite gibt, und da bin ich jetzt doch wieder auf der Politikebene, ist eine gewisse Naivität, die sich dann bahnbricht, wenn man sagt, ja, mach doch diese Zwei-Staaten-Lösung und dann wird alles gut, ohne zu fragen, wie archaisch auch die Palästinensergebiete strukturiert sind. Es bedeutet ja auch, Menschen Respekt zu bezeugen, wenn man sie nicht nur als Objekte, sondern auch als Subjekte sieht, die in die eine oder andere Weise dann agieren und handeln können. Und da ist natürlich oft bei den Palästinensern, wie es oft generalisierend heißt, oft mal so ein bisschen ein idealisierender Blick, als wären das die Indianer des Nahen Ostens und Israel wären die schießwütigen Cowboys. Was allerdings die israelischen Verfehlungen betrifft, da braucht es nicht die Kommentatoren aus Deutschland über die israelischen Verfehlungen berichten, die israelischen Intellektuellen, die israelischen Journalisten und auch die israelischen Bürger. Wer nach Israel kommt, wird sofort damit konfrontiert, dass zwei Menschen sich treffen und mindestens zwei Meinungen haben. Eine ewig währende Debatte, ein Streiten auf einem hohen, nuancierten, auch oftmals sehr harten Niveau, wo ich, und das gibt mir auch Hoffnung, dass alles hin und her gewendet wird und auch Netanjahu mit seinen zweifellos autoritären Absichten es nicht schaffen wird, wie zum Beispiel Orban in Ungarn, sich zu einem kleinen illiberalen Herrscher aufzuzwingen. Da ist die Realität, die heterogene Realität Israels, also dann doch stärker als die Wünsche einiger Premierminister oder rechtsradikaler Minister.
Sie hören SR-Kultur mit Fragen an den Autor Marco Martin. Eine weitere Frage.
Woher kommt überhaupt dieser Judenhass?
Tja, eine sehr grundlegende Frage. Woher kommt überhaupt dieser Judenhass? Vielleicht in ganzer Kürze.
Oh, eine große Frage in ganzer Kürze. Das heißt, Juden eignen sich in der Optik ihrer Feinde als die perfekten Schulden, Sündenbürger. Es waren die Leute, man sagt, sie haben Christus ermordet. Man sagt, die Rechten sagten, die Juden sind Revolutionäre. Viele stalinistische Linke sagten, die Juden sind Kapitalisten beziehungsweise kosmopolitische Zersetzer. Und jetzt hört man in dem Sprech der Postcolonial Studies, die Juden sind weiße Kolonialisten, obwohl die Mehrheit der Israelis keineswegs weiß in Anführungsstrichen sind, sondern Nachfahren der 1948 aus den arabischen und nordafrikanischen Ländern geflüchteten Juden. Das heißt, der Judenhass neigt im oder ist gerade deshalb so virulent, weil er sein Gesicht ändern kann. Er gibt sich mal rechts, mal klerikal, mal links und hat aber immer die Schuld, die Sündenböcke als die Juden in dieser wahnwitzigen Vorstellung, die Welt könnte so friedlich sein, wenn es keine Juden gibt und wo dieses Denken endet. Weiß natürlich niemand besser als in Deutschland, es endet in Auschwitz.
Wenn, du hast schon angesprochen, auch wenn in Deutschland Jüdinnen und Juden im Alltag dann argumentieren müssen, um überhaupt sich selbst zu legitimieren, ja, das ist mittlerweile auch wieder Alltag geworden. Das muss man sich mal vorstellen. Man muss selbst Argumente finden, warum man so ist, wie man ist. Wird dann praktisch auch wieder in eine Schublade gesteckt. Da kommt jetzt dieser Aspekt, wir haben schon angedeutet, pro-palästinensisch ist gleich anti-israelisch und auf einmal ist der Antisemitismus wieder da. Also wie wirkt sich das sozusagen miteinander aus in der Argumentation? Wir möchten, dass beispielsweise der Krieg Israels gegen die Palästinenser aufhört.
Ja, ich glaube, da muss man dann auch wirklich immer fair bleiben. Nicht jeder Protest gegen den Gaza-Krieg ist anti-israelisch oder anti-jüdisch. Es gibt ja auch dann in Israel selbst die Position gegen den Krieg. Fatal wird es natürlich nur, und das betrifft allerdings viele Fälle, wenn dann Israel Völkermord unterstellt wird. Und ich frage mich, warum ist nicht von Kriegsverbrechen die Rede? Könnte man ja auch sagen. Nein, es ist von Völkermord die Rede. Und das ist natürlich kein Zufall. Es ist die Projektion und die Umleitung dessen, was Juden geschehen ist. Im Holocaust wird jetzt sozusagen ein Wort kidnappend umgeleitet nach dem Motto, die sind ja selbst auch nicht besser. Und das ist natürlich keine Kritik an der Regierung, es ist keine Kritik an der Kriegsführung, die übrigens immer notwendig ist, solche Kritik, sondern es ist der schon im semantischen wurzelnde Totalhass auf Israel, auf Juden, den man jetzt unterstellt, sie wären die Völkermörder von heute. Und das ist natürlich absurd und abstrus. Und aus diesem Grund glaube ich eben auch nicht, dass bei diesen pro-palästinensischen Kundgebungen, also nicht bei allen, aber bei vielen, wirklich das Entsetzen und die Trauer um die Zivilisten eine Rolle spielt, sondern das sieht man dann ja auch in den Parolen und in den Physiognomien, diese geradezu lustvoll herausgebrüllten Parolen gegen Israel. Und auf der anderen Seite bei den sogenannten pro-israelischen Demonstrationen und bei denen, die sich sogenannt pro-Israel positionieren, was habe ich wahrgenommen, zumindest in meiner Wahrnehmung, eine große Ruhe, eine Traurigkeit, und ich bin da oft unterwegs, habe wirklich noch niemanden getroffen in diesem sogenannten pro-israelischen Lager, der irgendwie unkritisch pro Netanyahu gewesen wäre oder der sich anti-muslimisch ausgekotzt hätte. Nichts davon. Ich glaube, der Hass und die Wut ist dann wirklich auf der anderen Seite und bei denjenigen, die für Israels Souveränität und oder Israels Existenz überhaupt und die Existenz von Juden und Jüdinnen außerhalb Israels auf die Straße gehen, spüre ich eine große Nachdenklichkeit und geradezu der Wunsch, dass die anderen doch auch verstehen mögen, dass man doch in unserem endlichen Leben es sich noch nicht zusätzlich schwer machen sollte, sondern versuchen, alle zusammen in, wenn schon nicht in Liebe, dann zumindest in Respekt zu leben. Ich spüre da wirklich eine sehr große Würde.
Sagt Marco Martin. Und eine weitere Frage von Klaus Spiegel schließt sich da an. Er möchte ganz gerne von dir wissen, hat die Massenaufnahme von Migranten aus islamischen Ländern in Deutschland seit 2015 den Antisemitismus hierzulande gestärkt?
Die Antwort ist ja. Und das wird jetzt denen, die in der Willkommenskultur eine neue Heilslehre sehen, nicht gefallen. Aber die Antwort ist auch statistisch beglaubigt ja. Was denjenigen, die sich rechts bis rechtsextrem verorten, als Wahrheit allerdings auch nicht gefallen wird, ist Folgendes. Es gab und gibt natürlich auch den Autochthonen, den sozusagen eingeborenen Antisemitismus hier in Deutschland und der neue und der alte Antisemitismus sind wie zwei kommunizierende Röhren und das muss man beschreiben, aber man darf bei dieser Beschreibung oder man sollte bei dieser Beschreibung auch nicht stehen bleiben, sondern gleichzeitig versuchen, was kann man dagegen tun und was man nicht tun kann, ist unethisches Verhalten zu ethnisieren. Das heißt, Judenhass nur einer Bevölkerungsgruppe zuzuschreiben. Das wäre wiederum rassistisch. Jegliche Zuschreibung gegenüber einer oder anderen Bevölkerungsgruppen sind abzulehnen. Es sind natürlich Prägungen, oftmals auch jahrhundertelange Mentalitäten und Archaismen, die beschrieben werden müssen und natürlich auch bekämpft werden müssen. Aber sie sind, und daran glaube ich, nicht in der DNA der Menschen. Und aus diesem Grund finde ich es auch so wahnsinnig wichtig, wenn Menschen wie Meron Mendel, der Israeli ist, und seine Frau, die Palästinenserin ist, in Schulen gehen und darüber sprechen, über ihre arabische und ihre jüdische Erfahrung und da etwas gegen den Hass tun. Und der Hass will natürlich immer verallgemeinern. Und was wir dagegen tun können, ist den Menschen in seiner Fragilität, in seiner Endlichkeit und auch in seiner Schönheit immer wieder in den Mittelpunkt zu rücken.
Wir haben noch ein paar Fragen für Marco Martin, hier die nächste.
Wir wissen ja, wer die Guten sind. Wir haben eine regelbasierte Weltordnung, repräsentiert durch die UNO. Was wäre besser, wenn Israel einfach alles täte, was die UNO verlangt?
Auf der politischen Ebene die Frage, dass Israel alles das tun sollte, was die UNO verlangt, wäre das ein Lösungsweg?
Ja, dann wär Israel heute verschwunden. Das hört sich etwas rüde an, angesichts der Reputation, die die UNO genießt, zum Teil auch noch zu Recht. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, dass Israel mehrfach von der UN im Stich gelassen wurde, obwohl es ja eine UN-Entscheidung war, dass Israel gegründet wurde. Also wie viele Staaten können sich auf eine UN-Mehrheitsentscheidung berufen, dass sie existieren? Also von da an ist Israel natürlich legitimer als alle anderen Staaten. In diesem juristischen Rahmen. Aber gleichzeitig war es auch so, als Präsident Nasser 1967 gedroht hat, alle Juden ins Meer zu vertreiben und sich die Anrainerstaaten Israels darauf vorbereiteten, den Staat militärisch zu vernichten, da wurden vorher die UN-Truppen abgezogen. Die UN-Truppen heute im Libanon, die nach 2006 dort stationiert wurden und darauf achten sollten, dass in einer Pufferzone es nicht zu Konflikten kommt, haben sich von der Hisbollah-Miliz vorführen lassen. Sie haben nichts einmal dagegen unternommen oder unternehmen können, als die Hisbollah dann Überwachungskameras der UN abbaute und die UN-Soldaten verspottete. Also zum Teil ist die UN ein zahnloser Krieger. Und Israel kann sich nicht darauf verlassen. Es betrifft übrigens auch dann UN-Organisationen wie die UNRWA. Die einzige UN-Organisation, die Flüchtlingen einer bestimmten Ethnie gewidmet ist, nämlich den Palästinensern. Wobei es ja dann auch sehr merkwürdig ist, dass die Flüchtlinge von 1948 sich inzwischen vermehren und Millionenstärke haben, dass man dann die Nachkommen der Flüchtlinge auch noch als Flüchtlinge sieht. Das wäre genauso wie wenn nach 1945 die Deutschen, die nach dem Scheitern der deutschen Angriffskriege dann vertrieben wurden aus Ostpreußen, aus Pommern etc., wenn deren Nachkommen, Enkel und Urenkel heute in der Bundesrepublik auch noch als Flüchtlinge gezählt würden. Und das ist etwas, was dann unter dem Dach der UNO-Organisation oder der UNO-Hilfsorganisation stattfindet, wobei dann auch natürlich herausgekommen ist, dass viele dieser lokalen Hilfskräfte der UNRWA gleichzeitig Mitglieder der Hamas waren. Also eine Skepsis gegenüber der UNO. Keine Totalskepsis, aber eine punktuelle und historisch beglaubigte Skepsis gegenüber der UN tut Not.
Eine weitere Frage.
Ja, guten Tag. Meine Frage an den Autor ist, welcher Natur der alte deutsche Antisemitismus eigentlich ist. Ist das wirklich ein biologistischer Rassismus oder ist das etwas anderes, zum Beispiel ein Kulturkampf? Und ist dann auch dieser Begriff Antisemitismus eigentlich eher unglücklich und sollte lieber Antijudaismus genannt werden?
Das ist eine wichtige Frage. Ich muss, bevor ich sie beantworte, allerdings noch etwas modest hinzufügen. Ich bin weder Judaist noch Islamwissenschaftler, noch würde ich mich anheischig machen, mich zum Nahostexperten zu erklären. Das ist oft so, wenn man dann ein Buch geschrieben hat und das Privileg hat, hinter einem Mikrofon zu sitzen, dass die Verführung sehr stark ist, sich dann zu allem und jedem zu äußern. Und ich muss dann die Erwartungen auch ein bisschen herunterdimmen. Ich bin lediglich ein Schriftsteller, ein Beobachter, ein Reisender. Ich habe, Jochen Marmet hat es erwähnt, Israel über die Jahrzehnte hinweg immer wieder jeden Sommer besucht, habe ein Buch zur israelischen Gegenwartsliteratur geschrieben, eine Hommage auf mein geliebtes Tel Aviv. Aber ich bin nicht der Wissenschaftler und der Experte, der zu allem dann eine wirklich profunde Antwort hat. Und die Frage jetzt, was Antisemitismus, Antijudaismus betrifft, ist natürlich sehr komplex. Antijudaismus war ja oft im klerikalen Bereich verbreitet, dass man sagt, das sind die Christusmörder. Es diffundiert auch ein bisschen in den heutigen Antisemitismus, wenn man sagt, ja, das ist dieser Rachegott des Alten Testaments und Zahn um Zahn. Und wir Christen haben ja gelernt, halte auch deine andere Wange hin, wo sich etwas vermischt, so eine Friedenssehnsucht der Deutschen mit Ressentiments gegenüber dem angeblich atavistischen Rache Gott des sogenannten Alten Testaments. Also da gibt es sehr viele Überschneidungen, die denen, die dann solche Sätze vorbringen, vielleicht gar nicht bewusst sind. Aber wie gesagt, ich muss nochmal wiederholen, mein Buch ist keine wissenschaftliche Studie, sondern es ist ein Reportage-Essay, ein Sondieren der Biografien der Lebenden und der Überlebenden des 7. Oktober.
Dann lassen wir das mal an dieser Stelle so stehen. Im Gespräch Marco Martin hier auf SR Kultur. Sein Thema ist jüdisches Leben nach dem 7. Oktober und wie er es auch im Freundeskreis beobachtet hat, beziehungsweise wahrgenommen hat und in Gesprächen dann auch wiedergegeben hat in seinem Buch. Eine interessante Äußerung von einem Yuval habe ich mir notiert, der auch so ein klein bisschen sagt, die Reaktionen auf diese Vorfälle erschütternd, da wird viel geweint, da sind viele Tränen, aber gleichzeitig auch das Böse, was dort passiert ist, das müssen wir denken und wir dürfen es nicht anglotzen, sondern wir müssen Gutes tun. Vielleicht mal ganz kurz erklärt, was sich dahinter verbirgt und was dir vielleicht auch ein klein bisschen positive Hoffnung, wenn man das so sagen kann, gegeben hat.
Ja, mein Freund Yuval und seine Frau Dana haben ein ganz normales israelisches Leben und sind gleichzeitig dann aber auch Aktivisten, die auf die Straße gegangen sind gegen Netanyahu und dann am 7. Oktober ihr regierungskritisches Netzwerk sofort dafür nutzen konnten, den Flinten aus den Kibbutzim und dann auch aus dem Norden Israels tätige Hilfe zu leisten. Also Trockenmilch, Windeln für die Babys, logistische Hilfe etc. Und das, was sie tun, ist etwas, was in der jüdischen Ethik zutiefst verwurzelt ist, Tikkun Olam, das heißt die Reparatur der Welt. Und das finde ich eine ungeheuer berührende und effektive Konzeption, die eben nicht nur Konzeption bleibt, sondern auch zum tätigen Handeln bringt. Das heißt, es wird nicht gebarmt und gehofft auf eine neue, auf eine bessere Welt. Es ist auch nicht die perverse, nihilistische Apokalypsensehnsucht nach einem Ende der Welt, sondern es ist der Wunsch, eben die jetzige Welt zu reparieren, zu verbessern. Und da könnten natürlich dann die Zyniker sagen, ja, das ist ja nur ein Tropfen auf den heißen Stein und das ist ja immer nur Stückwerk. Und da würde man entgegnen müssen, ja, es ist Stückwerk, aber es ist ein Stückwerk, das Stück für Stück anderen Menschen hilft, ihr Leben zu bewahren oder ihr Leben zu verbessern. Also tätische Humanität. Und dieses Tikkun Olam hat dann natürlich dann auch Eingang in die antitotalitäre europäische Ideengeschichte gehalten. Der tschechische Philosoph und Husserl-Schüler Jan Patocka, einer der Mitbegründer der Charta 77 in der damals noch spätstalinistischen Tschechoslowakei, hat dafür das schöne Wort gefunden von der Solidarität der Erschütterten. Das heißt, wir mögen uns vielleicht nicht einig sein, wie eine ideale Welt beschaffen sein könnte, aber wir können uns darauf einigen, was wir vermeiden können oder vermeiden wollen, nämlich Angst, Schmerz und Ungerechtigkeit. Und auf dieser Basis können wir uns treffen über alle ethnischen, religiösen oder sozialen Grenzen hinweg. Und das ist auch kein Ayapopaya, das ist auch kein Bloch'sches Prinzip Hoffnung, sondern das ist eine sehr strenge Handlungsanleitung. Und ohne dass das meine Freunde und Freundinnen in Israel, was diese geistliche Grundierung betrifft, jetzt immer vor sich hertragen würden, im Sinne, wir sind jetzt im Geiste dieser Gestimmtheit unterwegs. Im Gegenteil, denken da gar nicht darum, irgendwelche Showing-off-Attitüden zu pflegen. Aber für mich war es klar, es ist in dieser Tradition und das war für mich sehr berührend und ich hoffe, dass die Menschen, die mein Buch lesen, trotz all der geschilderten Schrecken darin auch diese Art Bekanntschaft mit ganz konkreten menschlichen Mut finden.
Jürgen Boos aus St. Ingbert, auch im Anschluss diese Frage, möchte wissen, welche Chancen du siehst für die erhoffte und auch dringend notwendige Reparatur der Welt.
Ja, man muss es einfach tun. Erich Kästner sagte, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und anstatt zu sagen, das nutzt ja alles nichts, dieser Satz, es nutzt ja alles nicht, ermutigt das Böse und entmutigt die Menschen, die sich dem Bösen entgegenstellen. Manes Sperber, einer meiner intellektuellen Heroes, der auch in meinem Buch Dissidentisches Denken vorkommt, Manes Sperber hat mal diesen ungeheuer wichtigen Satz gesagt, es kommt gar nicht so sehr auf die Hoffnung an, sondern auf die kategorische Zurückweisung der Mutlosigkeit. Und das finde ich eine ungeheuer starke, emotionale, ethische, aber natürlich auch politische Handlungsanweisung, die kategorische Zurückweisung der Mutlosigkeit.
Aaron Rosenberg hat noch eine Mail geschrieben, er grüßt mit Shalom und guten Morgen und würde gerne die Frage an Marco Martin stellen, was ich hiermit tue. Welche Perspektive sehen Sie für uns als jüdisches Volk, einen neuen Ort zu finden, wo nicht nur in Israel der militante Antisemitismus grassiert und expandiert, sondern auch in Deutschland, Frankreich und so weiter? Er fragt ganz konkret, haben wir in den USA, in Kanada noch Frieden oder eher in Südamerika? Gibt es einen persönlichen Rat, den der Autor geben kann? Er sagt, hier habe ich persönlich und meine Familie jeden Tag mehr Angst.
Vielen Dank für diese Mail, die mich sehr berührt. Ich glaube, es wäre anmaßend, aus meiner Sicht jetzt Ratschläge zu geben. Was ich tun kann, und hier spreche ich nur, hier spreche ich von mir, aber auch jetzt von Schriftstellerfreunden und Kollegen, die Angst, die Sorge vieler Juden und Jüdinnen zu beschreiben, die eben jetzt in Deutschland sich nicht mehr heimisch fühlen, aber dann auch in den USA aufgrund dieser extremistischen Campus-Proteste auch keine sichere Heimstatt mehr wähnen. Was wir tun können, ist das zu beschreiben und in der Beschreibung dann vielleicht die Chance finden, dass das in der Gesellschaft gehört wird und die Zurückweisung des Rassismus, die in der Gesellschaft ja zum Glück da ist und wo es auch eine Sensibilität gibt, aber auch erweitert werden muss in der Abwehr und in der Zurückweisung des Antisemitismus. Man hat es ja oft bei antirassistischen Initiativen, die ich sehr wichtig finde und für die und ohne die die Zivilgesellschaft gar nicht sein könnte, wenn es um das Thema Juden und Jüdinnen geht, werden viele der sogenannten Guten plötzlich sehr schmallippig. Und diese Schmallippigkeit zu beschreiben, zu hinterfragen und im besten Falle dann auch in eine reflektierte Empathie zu transformieren, zu helfen, das sehe ich als eine Aufgabe. Wie gesagt, ich sehe eher eine Aufgabe, würde mich aber nicht anheischig machen, irgendwelche Ratschläge zu geben. Vielleicht. Ich wünsche ihm nun natürlich, gerade weil mich diese Mail so berührt hat, ich wünsche Ihnen und seinen Freunden und der Familie also weiterhin viel Kraft und ein Nicht-Aufgeben.
Vielleicht auch am Ende unserer Sendung, wo wir schon angelangt sind, nochmal ganz allgemein gefragt. Tikkun Olam, du hast vorhin schon erwähnt, die Reparatur der Welt. Eigentlich ist das die entscheidende Frage, die wir uns alle stellen können. Was habe ich eigentlich getan in diesem Zusammenhang? Das wäre, glaube ich, der größte Rat, den man geben kann, sich diese Frage zu stellen.
Auf jeden Fall. Es beginnt bei einem selbst. Das hat jetzt nichts mit esoterische Achtsamkeit oder nur mit sich selbst beschäftigt sein zu tun, sondern im Gegenteil, es gibt auch diesen schönen Satz von Emmanuel Levinas, dem Religions- und Soziologen und Philosophen, der mir sehr nahe ist. Der hat gesagt, das Wichtigste ist gar nicht mal das zu sich selbst kommen, sondern das zu den anderen kommen. Und die Selbstbefragung führt natürlich dann im besten Fall dazu, dass man das den anderen, sein Gesicht und sein Leben und seine Biografie wertschätzt und annimmt. Und das kann mitunter ungemütlich sein. Es muss ja auch nicht so für die Nächstenliebe sein. Es reicht ja die Neugier und der Respekt.
Und dann vielleicht auch darüber nachzudenken, dass Menschen jüdischen Glaubens wieder unbekümmert auch in Deutschland leben können. Das wäre doch eine schöne Perspektive. Marco Martin war zu Gast hier auf SR Kultur mit dem Buch Und es geschieht jetzt, jüdisches Leben nach dem 7. Oktober, erschienen im Tropenverlag, 224 Seiten für 22 Euro. Dir ganz herzlichen Dank und alles Gute.
Ich bedanke mich auch ganz recht herzlich. Danke.
Friedrich Welter aus Neunkirchen, Rudi Freidinger aus Homburg und Aaron Rosenberg aus Asbach bekommen je ein Exemplar. Und allen anderen natürlich auch vielen Dank, die ihre Fragen gestellt haben. Nächsten Sonntag dann zu Gast bei meinem Kollegen Kai Schmieding, Julia Friedrichs mit dem Thema Crazy Rich, die geheime Welt der Superreichen. Da geht es um mehr als nur die Frage, was würden Sie mit 1.000 Millionen Euro tun, sondern vor allen Dingen auch die Frage, welches Ausmaß an Ungleichheit verträgt eigentlich eine Gemeinschaft, wenn es um so viel Geld geht.
Soweit Fragen an den Autor für heute. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek. Dort warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD Audiothek Podcast-Tipp. Passend zum heutigen Thema, Lost in Nahost ist der Titel einer Reihe. Am 7. Oktober 2023 greifen Terroristen der Hamas Israel an. Seitdem ist Krieg in Israel und Gaza. Was ist damals genau passiert und warum eskaliert die Gewalt dort immer weiter? Dieser Podcast erklärt noch einmal die Hintergründe. Einmal mit Hilfe unserer Korrespondentinnen und Korrespondenten und indem die Gastgeber mit Menschen aus Israel und den palästinensischen Gebieten sprechen, die eine sehr unterschiedliche Sicht auf diesen Konflikt haben. Lost in Nahost in der ARD Audiothek, unser Tipp.